Wollen wir anfangen?
Yes! Und los!
Hello, hello, hello! Neue Woche, neue Folge Football Talk. Wie geht's euch, Jungs?
Jo, alles gut. Ich war ja besser wie 1-3.
Ja.
Wie geht's dir? Hast du es gut überstanden?
Da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ja, war schlecht, aber ich bin eigentlich ganz froh drüber, weil es sind genau die Leute weitergekommen, auf die ich Bock hatte, die weiterkommen. Also alles gut. Unsere Zuhörer dürfen sich heute neben unserem Head Coaches Special und unseren Reviews auf ein kleines Spiel freuen, was wir vorbereitet haben. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz noch was ansprechen. Nach unserer letzten Show haben uns ein paar Nachrichten erreicht, dass ich wohl sehr oft das Wort Alrighty benutzt habe. Und bei allen Zuschauern, die Ace Ventura nicht gesehen haben, möchte ich mich dafür natürlich herzlich entschuldigen und versuchen, dass das nicht mehr vorkommt. Alrighty, das war das. Let's move on. Wir starten unsere Show heute mit den News und hier mit einem kleinen Head Coaches Special. In der Offseason gehen wir nochmal auf jeden frischen Head Coach im Detail ein, wo sie herkommen, was ihr Coaching-Style ist, wen sie als Assistenten gesigned haben und. Heute schauen wir uns aber erstmal an, wer schon gesigned wurde und wie wir den Fit zu finden. Anfangen würde ich direkt mal mit Robert Saleh, der Defense-Coordinator bei den Niners war und jetzt bei den Jets der neue Head-Coach ist. Gianni, willst du da gleich mal anfangen?
Ja, ich als Niners-Fan habe da ja ein bisschen Ahnung über den. ich muss sagen, letzte Saison war ich noch nicht so voll hundertprozentig hinter dem, weil der halt einfach eine mega gute, also mega gutes Personal in der Defense hatte und irgendwie nichts Besonderes gemacht hat. Und wenn sie mal schlecht waren, dann hat er es auch nicht so rauscoachen können oder hat nicht gut adjusted unterm Game. Aber die Saison, nachdem ungefähr die halbe Defense dann irgendwann draußen war, hat er trotzdem eine der Top 10 oder Top 5 Defenses gehabt, einfach weil er gut umgestellt hat, gut sie an sein Personal angepasst hat. Also der hat nochmal einen riesen Schritt gemacht die Saison. Und er ist mega High-Energy-Typ, weiß, wie man Leute motiviert, ist sehr nahbar. Also die Spieler können sich gut mit dem identifizieren. Ganz viele von der Defense sind mega dicke mit dem und feiern den voll. Deswegen ist es, glaube ich, ein guter Head-Coach und macht sicher Spaß, unter dem zu spielen.
Der ist auch erst 41, war seit 2017 der 49ers Defense Coordinator. Ich habe immer ein bisschen Bedenken bei so Hot Names, die einfach seit 2 Jahren in der Media sind und er ist so ein cooler Typ mit Menschen. Deswegen war ich erstmal letzte Saison, als er schon im Gespräch war, nicht so überzeugt von ihm. Aber nach dem, was er dieses Jahr gemacht hat, was du schon gesagt hast, mit all den Ausfällen, und trotzdem war die Defense so stark und er ist weggegangen von nur diesem Seattle-Scheme, was so einfach ist. Hat auch echt gut geschemt. Fand ich das schon auch ein echt... Dieses Jahr hat es wirklich verdient, Head Coach zu werden.
Ja. Und ja, die Niners bekommen 2 Third-Round-Picks.
Wow, Gianni. Ja. außerdem ist er ordentlich aufgepumpt. Das finde ich immer gut.
Und er rastet ein bisschen aus an der Sideline. Yes. So wie Mike Rabel ab und zu. Guter Mann. Das war das. Wir gehen gleich weiter zu den Falcons. Die haben Arthur Smith von den Titans gesigned. Das war die letzten 2 Jahre der Offense-Coordinator von den Titans. Ist aber schon seit 2011 bei den Titans im Verein gewesen und hat auch viele Head-Coach-Changes überstanden und ist immer vom Team weiter unter Vertrag gehalten worden in verschiedenen Positionen.
Ein ganz gutes Zeichen für ihn.
Ja.
Ja. Aber will nicht.
Nee, also ich finde ihn schon ganz gut. Also der passt sich sehr gut in seiner Offense an. Also der, also abgesehen, ich glaube, davon, dass die Titans hatten bis, also vor diesem Jahr, jedes Jahr einen anderen Offensive Coordinator. Und er war sozusagen der Erste, der das, die Offense 2 Jahre hintereinander hatte. Und dieses Jahr haben sie auch den Derrick Henry richtig gefeedet und er hat auch in dem Interview gesagt, dass er versucht, immer die Waffen, die er hat, einzusetzen. Und da bin ich gespannt, was er bei den Falcons machen wird, ob er halt auf die Waffen, die er hat, setzen wird oder versucht, das Franchise umzukrempeln und ein frisches Blut zu holen. Also da kann man sehr gespannt sein, was seine Visionen sind fürs Team.
Ja, vor allem, weil er ja auch bei den Titans einen mobilen Quarterback hatte. Und was ich ihm zugute halte, ist, dass er Corey Davis' Karriere wiederbelebt hat. Und das fand ich sehr schön zu sehen, weil ich ihn eigentlich gern mag. Ja, guter Hire. Und es gibt auch noch einen Fun Fact, oder Ale?
Nee.
Roman, hau ihn raus. Nee.
Okay, das ist nämlich nicht einfach nur irgend so ein Typ, sondern das ist der Sohn vom Gründer von FedEx. Und der ist quasi, der Vater von ihm ist irgendwie 5,6 Milliarden schwer oder was? Und ist sogar reicher damit als der Owner von den Falcons. Ganz schön witzig eigentlich.
Und das habe ich auch drüber gehört, dass das einer von Arthur Smith Coaching Points ist, dass er seinen Spielern sagt, ihr müsst euch alles verdienen. Ich habe Milliarden daheim, ich müsste das hier gar nicht machen und ich habe trotzdem Bock drauf. So nach dem Motto. Man kann immer sagen, er ist vielleicht in die NFL gekommen wegen seinem Vater, weil seiner Coaching Spots war Washington und sein Vater und FedEx, wie man weiß, ist mit Washington sehr eng verbunden. Aber sonst wurde ihm, glaube ich, nicht wirklich viel geschenkt und er hat sich einfach aufgrund von seiner Liebe zum Football und dass wir, wie viel Zeit er da investiert, so hochgearbeitet, wo er jetzt steht. Und ich finde, was ihr schon gesagt habt, das ist ein sehr gutes Zeichen für einen Headcoach, wenn er sich an seine Spieler anpasst und nicht zwingt, dass sich die Spieler an sein System anpassen.
Ja, guter Hire, würde ich sagen. Auf den ersten Blick auf jeden Fall.
Dann gehen wir weiter zu den Jaguars. Die haben Urban Meyer gesigned. Ziemlicher Big Name im Football, wenn man sich ein bisschen mit College-Football befasst. Der war als letztes, ich glaube vor einem Jahr noch, Head Coach von Ohio State. Und dann gab es, wie sage ich das jetzt, dass ich nichts Falsches sage? Es gab eine kleine Kontroverse im Team über sexuelle Belästigung und wieder die Headcoaches oder die Coaches und Verantwortlichen hingeschaut oder weggeschaut haben. Und letztendlich ist Urban Meyer dann aufgrund von gesundheitlichen Problemen retired. Gianni, du kennst dich, glaube ich, am besten von uns mit ihm aus. Was denkst du über das Hire und ob er?
Ich bin richtig gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Der war im College Football eine Riesengröße, war davor bei Florida, bei den Gators mit Tim Tebow. War bei Utah mit Alex Smith, als der First Overall Pick war. Der war auch, glaube ich, Number 2 oder so im Heisman Race die Saison. Und was ich super spannend an dem finde, ist, dass der immer, also der hat ganz verschiedene Offenses gespielt, zwar immer so grundsätzlich die Spread, aber hat mit Tim Tebow und Alex Smith so eine Option Offense gespielt. Und als sie dann bei Ohio State Cardale Jones oder so hatten, der einfach nur dastehen kann und werfen kann, hatten sie trotzdem eine der Top 5 Offenses in der Liga oder im College Football, einfach weil er eben sehr gut die Spieler anpasst. Und ich glaube, wir haben auch schon mit drüber geredet, also wir, Leon, wir zwar über das Grundsystem in Ohio State, dass die Receiver, die rauskommen, immer richtig gut sind, weil er denen richtig viele Aufgaben gegeben hat. Die mussten immer sau viel denken und der Quarterback musste dann nur noch eigentlich nur werfen können, weil alles die Receiver machen müssen und denken müssen. Und ich bin gespannt, wie gut sie das in der NFL umsetzen können, wie die Receiver das hinbekommen und ob er aus dem Quarterback da viel rauskommt. Genau. Also bin immer sehr gespannt, wie Coaches aus dem College das in der NFL hinbekommen. Das ist immer schon nochmal was anderes. Vieles funktioniert nicht, was man immer gedacht hat, das funktioniert. Bin gespannt.
Oder es funktioniert für kurze Zeit, wie bei Chip Kelly, und dann hat sich jeder darauf eingestellt und dann ist es auch
schon wieder rum. Aber vielleicht wird es spannend.
Ich finde es interessant, weil er vor allem überall, wo er war im College, ganz schnell eine Culture gebildet hat, sodass es einfach gute Teams waren innerhalb von 1 bis 2 Jahren, sei es Utah, sei es Florida, sei es Ohio State, überall hat es geschafft, dass gute Teams draus werden. Es ist immer nur sehr interessant, wenn Headcoach-Größen aus dem College in die NFL gehen, weil du das nicht wirklich vergleichen kannst, weil du durch das Recruiting in College kannst du dir sozusagen 10 First-Round-Talents holen in einem Jahr. Und in der NFL hast du halt nur einen. Oder du musst mit dem Team arbeiten, was du hast. Das wird spannend, wie er das handelt. Aber ich bin da auch zuversichtlich erstmal. Jaguars haben ihn auch mit Geld beworfen, weil sie ihn unbedingt wollten und er am Anfang nicht sicher war.
Ja. Shut up and take my money.
Ja. Genau, nach dem Motto. Alright, dann kommen wir zu den Chargers, die Brandon Staley geheiert haben, 38 Jahre alt, war das letzte Jahr Rams DC und davor immer nur Positional Coach. Roman, du darfst gerne deine Meinung
sagen. Brandon Staley, ich habe letztens einen Podcast mit ihm gehört, da war er bei im Peter King Podcast zu Gast und ja, ist ein übelst sympathischer Typ. Ich feiere ihn total, weil er eben die Rams Defense noch verbessert hat und also statistisch und die war mit Wade Phillips, der ja eigentlich Defensive Mastermind, schon immer sehr gut. Und er hat aber nicht so viel von Wade Phillips gelernt, sondern hauptsächlich von Vic Fangio, der ja bei den Broncos Head Coach ist und auch absolutes Defense Mastermind ist. Und ich bin gespannt. Er ist halt noch sehr jung und sehr unerfahren, weil er eben erst ein Jahr DC war. Aber ich hoffe, er kriegt's hin. Und ich find's geil. Vor allem, weil die Chargers ja auch ein krasses Roster haben auf der Defensive Side of the Football.
Ja, ich bin auch echt gespannt. Vor allem, weil er der erste Typ ist, der mal geheiert wurde aus dem McVay-Kreis, was ja die letzten Jahre oft passiert ist, bei dem ich auch zuversichtlich bin, dass er was kann und der auch schon was geleistet hat. Nicht so wie bei anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen mit McVay im Filmroom saßen und dann sofort Headcoaching-Offers bekommen haben. Bengals. Und ich bin überzeugt von dem, weil Vic Fangio hat damals nach so einem Typen gesucht, den er so ein bisschen mentoren kann und hat sich ihn rausgesucht. Er wollte einen jungen Typen. Er hat auch die Outside-Linebacker für Vic Fangio gecoacht, die somit das Wichtigste an dem seinem Scheme sind. Und wenn ich mir den DC aussuchen könnte, wäre es wahrscheinlich Bill Belichick, Vic Fangio und dann schon fast Brandon Staley, weil er einfach das nächste Ding ist zu den beiden. Da gehen wir in der Offseason auch nochmal genauer drauf ein.
Otterbeck. Auf alle Fälle. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, ihr hättet, glaube ich, lieber einen Offensive Coach gesehen, einfach um das Beste aus Herbert rauszuholen. Einfach weil die Defense so viel Talent hat. Aber who am I to judge? Die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Es gibt einen, Michael Lombardi hat einen Podcast, der war früher auch, hat bei den Patriots gearbeitet, schon für Bill Belichick bei den Browns, war auch mal Browns GM. Der hat das Ganze mal aus einer Owner-Perspektive aufgezogen und hat gesagt, wenn du dir anschaust, der Owner weiß, dass er einen neuen Headcoach braucht, aber zu jedem Headcoach, den sie interviewt haben, haben sie gesagt, sie würden gerne die Offensive Coaches, das Coaching-Staff behalten, weil Justin Herbert das so gefallen hat mit denen und der zum Owner gegangen ist und gesagt hat, ich würde die gern behalten. Und dann heierst du keinen Offensive Coordinator und zwingst ihn, das Personal zu behalten, sondern das Einfachste, was du als Owner machen kannst, du nimmst den Typen, der eh schon in LA wohnt und musst dem nicht mal den Umzug bezahlen, so blöd wie das klingt, aber die Owner denken wirklich an sowas. Du holst dir einfach den, der wechselt nur die komplette Defense aus, die Offense behältst du und du hast eine komplett easy Transition und machst deinen Quarterback noch happy dabei. Ich glaube, das war
auch wenn Herbert das wollte, umso geiler.
Warum der den
Posten hättet bekommen. Ihr lieber den Bills OC gesehen, also Brian Daboll bei den Chargers, weil der war ja auch sehr lange hochgehalten und die meisten sagen ja, dass er der Hauptverantwortliche ist, dass also vom Scheme her, nicht von den Mechanics her, dass Josh Allen so einen Schritt nach vorne noch weiter gemacht hat.
Also da hat Josh Allen auch schon drüber geredet, dass das Trust, das er halt einfach sehr schnell einfach aufgebaut hat und von ihm halt sehr schnell bekommen hat. Also ich glaube, das war jemand, dem Quarterbacks einfach gerne als Coach haben. Aber ich glaube, wenn Herbert sagt, er hätte gern das Coaching, Stefan, mit dem fühlt er sich wohl, dann willst du nicht rumpfuschen und sagen, ich bin besser, zumindest nicht, wenn du eine gute Organisation bist und willst, dass der Quarterback gut ist. Texten.
Okay, hatten wir schon.
Schön.
Alright. Ich fände auch, hätte ihn gerne da gesehen, weil ich einfach denke, dass Justin Herbert so das Nächste ist, was du an Josh Allen bekommst. Und er passt halt perfekt dazu. Aber so wie Gianni schon gesagt hat, wenn Herbert zufrieden damit war und nachdem wie er performt hat, kann man das auch ruhig erstmal so lassen. Ich würde weitergehen und wir kommen zum letzten Headcoaching-Spot der schon gefüllt wurde. Und zwar der von den Detroit Lions mit Dan Campbell. Der war seit 2016 bei den Saints und war dort Assistant Head Coach und Tight Ends Coach. Roman, ich glaube, du hast dich ein bisschen mehr mit ihm befasst.
Genau, ich habe ein bisschen was über ihn gelesen. Er war vorher, bevor er bei den Saints war, war er bei Miami und hat da gecoacht, auch als Tight Ends Coach, glaube ich. Und hat dann auch, als die hatten kein gutes Team leider, und haben ihren Headcoach gefeuert nach 3 oder 4 Spielen und dann hat er den Interims-Headcoach gemimt und hat das Team dann zu einem 5-7-Rekord gebracht und das Team war echt nicht so der Hit. Und deshalb auf jeden Fall eine respektable Leistung. Außerdem war er vorher 10 Jahre lang Tight End in der NFL, hat bei den Giants, Cowboys, Lions und am Ende auch bei den Saints gespielt. Kleiner Fun Fact. Dabei war Sean Payton auch bei den Giants und bei den Cowboys sein Coach und bei den Saints natürlich. Und ich glaube, deshalb ist es auf jeden Fall, der kennt ihn schon so lang, hat viel Special Teams gespielt, was ich finde eigentlich immer wichtig finde, dass ein Head Coach sich mit Special Teams auskennt. Und glaube ich, wird einen ganz guten Job machen bei den Lions, leider. aber genau, der GM, der neue, den sie gesigned haben, der Brad Holmes, der war bei den Rams College Scouting Director. Mal gucken. Also, ja, der weiß bestimmt was über Talent.
Ich glaube, sogar über GMs wissen sogar wir, die sich eigentlich den ganzen Tag mit Football befassen, immer sehr wenig, ob der jetzt, was der kann oder was auch immer.
Das werden wir dann sehen.
Was ich gehört habe, ist, dass er vor allem das letzte Wort bei den Midround- und Endround-Picks von den Rams das Sagen hatte. Das heißt, er hatte die ganzen Juwelen, die da gezogen haben, hatte er das letzte Wort praktisch.
Okay, krass.
Haben die Rams nicht eh seit Jahren keinen First- und Second-Round-Pick, weil sie alles vertraden?
Ja. Also hat er dann das auch
gesagt. Gutes Zeichen, Jared Goff und Jalen Ramsey. Okay.
Kann man ihnen aber wirklich Respekt geben, weil die Late-Round-Picks von den Rams verdammt gut waren die letzten Jahre.
Cool. Vor allem diese Saison. Die Defense hat schon Turnaround hingelegt. Ja. Ah, dank denen.
Cool. Gut, jetzt wollen wir uns noch die 2 Teams anschauen, die zwar ihren Headcoach gefeuert haben, aber noch keinen neuen gesigned haben. Und das wären einmal die Eagles und einmal die Texans. Anfangen würde ich gern mit den Eagles und vielleicht dem Ale einfach mal das Wort geben, wen er da gerne sehen würde.
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Situation einfach beschissen ist. Du hast ultra negatives Salary Cap bei Projected, glaube ich, minus 60 Millionen. Du hast ein Durchschnittsalter von, ich glaube, das dritt- oder vierthöchste der NFL oder sogar das zweithöchste. Das heißt, die ganzen Top Head Coach Candidates, die wollen gar nicht kommen. Also ich glaube, der Smith von den Falcons, der hatte auch ein Angebot schon von den Eagles bekommen, hat es aber abgelehnt, weil er lieber zu den Falcons gegangen ist, was auch selbstverständlich ist. Und also bei den Eagles in der Fanbase gibt es verschiedene Namen und die größten zurzeit sind einmal Stu Staley, das ist der Running Game Coordinator. Der ist Philadelphia-Fan selber und schon ewig in der Organisation. Wie bitte?
Ah, okay. Nee, er war bei den Eagles Run-Game-Coordinator, meinst du?
Genau, also der ist jetzt immer noch da angestellt und die eigenen Spieler sagen auch, sie hätten ihn gerne als Head Coach, aber das intensivste Gespräch hatten sie tatsächlich mit Josh McDaniels. Also der
Offense-Coordinator von den Patriots.
Genau, der auch bei den Colts im Gespräch war, bis er da in letzter Sekunde zurückgegangen ist. Und ja, also da gibt's ganz verschiedene. Und da gibt's auch das Gerücht, dass der Josh McDaniels sich Adam Gase und Matt Patricia als Coordinators holt, was ziemlich spicy wäre, weil der Patricia war ja bei den Lions Head Coach. Und da war auch der Star-Cornerback von den Eagles jetzt, Darius Slay. Und die haben sich gehasst am Ende. Und das wäre halt Fügung des Schicksals, wenn sie wieder vereint werden im neuen Team. Aber ich bin echt gespannt. Also ich selber würde am liebsten Deuce Daly sehen, also den von der eigenen Organisation. Einfach, weil du kriegst keine Top-Talente und du kannst aber dafür die Loyalität von deinen eigenen Leuten belohnen, dass du den praktischen Head-Coach-Job anbietest und dass der dann so seine erste Erfahrung sammeln kannst.
Ja, und weil du Bock drauf hast, dass die Eagles tanken und scheiße sind.
Ja.
Deswegen sollen die einfach den Run-Game-Coordinator zum Head-Coach machen, weil sich die Spieler das wünschen.
Nee, das so kann man das als Fan ausdrücken.
Die Gerüchte gab es auch schon davor, bevor das publik wurde, dass die Spieler den Wunsch geäußert haben, haben die ihn schon interviewt. Das war das erste Interview oder das zweite Interview, was der Owner von den Eagles angesetzt hat, war mit dem Run-Game-Coordinator. Und also ich in dieser Situation kann man nur tanken. Also um 60 Millionen an Cap wegzubekommen, musst du so viel Qualität aus dem Team raustun, dass du eigentlich nicht mehr kompetitiv bist eigentlich.
Aber man könnte ja einfach Carson Wentz ich find Josh McDaniels sogar ziemlich geil für die Position, weil ich den einfach seit Jahren echt gut finde und ich fände das auch sau witzig, weil er ja eigentlich den Colts-Job in 2018 angenommen hat, was der Ale schon gesagt hat, und dann in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht hat. Und deswegen hat dann der zu dem Zeitpunkt OC von den Eagles den Head-Coaching-Spot angenommen, ist seitdem sau erfolgreich und die Eagles-Offense ist seitdem einfach ein ziemlicher Haufen Crap. Und wenn dann Josh McDaniels der Grund wäre, warum er gegangen ist und dann deswegen die Eagles scheiße sind und er deswegen den Job bekommt, das wäre schon sehr witzig im Nachhinein. Alright, ich glaube, wir haben genug über die Eagles geredet und kommen jetzt noch zum letzten Team, zu den Texans. Johnny, wen würdest du denn gerne bei den Texans sehen?
Ich bin eher gespannt, wer die Texans überhaupt will. Das ist echt eine spannende Frage, weil die super dysfunctional sind. Ganz viele Spieler sind schon mega mit dem Owner von dem Team McNair. Die hassen den alle. Also Andre Johnson, glaube ich, hat seit 4 Jahren nicht mehr getwittert. Und das Erste, was er getwittert hat, war, er versteht Deshaun Watson, dass er aus der scheiß Organisation will. McNair macht seit Jahren nur Kacke und alle Spieler hassen den so ungefähr. Bisschen überspitzt gesagt, aber das war, was er getwittert hat. Das erste Mal seit Jahren. Und auch eben Deshaun Watson ist mega angepisst von dem. Also Deshaun Watson hat wohl ist zu dem ist hin, hat gesagt, an die Eagle, die Texans-Legende schlechthin, deren Leading Receiver einer der Superstars sind oder einer der größten Größen, die in der Franchise jemals waren.
Mit J.J. Watt wahrscheinlich der beste Spieler, der jemals bei den Texans gespielt hat.
Genau. Ja.
Und der Owner von dem... Ja, sag ruhig, Johnny.
Also, ja, ich wollte nur sagen, dass der auf alle Fälle gut war. Red ruhig weiter.
Der Owner von den Texans hat ja schon länger Probleme. Also, das ist ja nicht das erste Mal, dass der irgendwie Probleme mit den Spielern hat. Es gab ja auch schon Rassismusvorwürfe. Und als dann Dwayne Brown, der Left Tackle von denen, der damals echt verdammt gut war, sich da die ganze Zeit drüber geäußert hat und sich aufgeregt hat über ihn, wurde der einfach zu den Seahawks getradet. Das war der Grund, warum sie überhaupt Laremy Tunsil erst holen mussten, weil der Owner den Left Tackle, der eigentlich Franchise Left Tackle war, aus dem Building haben wollte, weil er ihm zu viel geredet hat. Also es ist jetzt nicht erst seit gestern, dass es da Probleme mit dem Owner gibt. Und ein bisschen kann man Watson da auch verstehen.
Auf alle Fälle, also ich stehe voll hinter Watson. Würde mich da auch ganz schön aufregen. Jeder andere, der so einen Chef hätte, würde auch sagen, da gehe ich heute jetzt einfach, warum sollte ich da arbeiten? Und ja, ich finde, das ist in der NFL einmal Zeit, dass die Spieler so ein bisschen ihre Position erarbeiten und sie nicht alles gefallen lassen müssen.
Ja. Ja.
Also vielleicht zur Situation kurz, Deshaun Watson ist zum Owner hin und hat gesagt, er will gar nicht, dass sie seinen Favorite hiren. Er will nur, dass sie, ich glaube, Robert Saleh sollten sie interviewen und Bieniemy, und er hat einen vorgeschlagen, den sie als GM vielleicht interviewen sollen. Und der Owner hat gesagt, ja, ich höre drauf, ich gebe mir Mühe, bla bla bla, ich höre mir das alles an. Und er hat den ersten Typen, den er nicht wollte, einfach genommen, ohne die anderen zu interviewen als GM. Und da hat halt Watson gesagt, das nervt ihn, dass er da das Gefühl bekommen hat, ja, er ist mit dabei, und dann hat er einfach drauf geschissen. Und da kann ich schon verstehen, dass da der keinen Bock drauf hat.
aus demselben Grund habe ich mir das auch angeschaut und jeweils einen Head Coach Candidate, den ich da gern sehen würde, für either way rausgesucht. Also wenn sie Watson wirklich traden sollten, fände ich, so komisch wie es klingt, jemanden wie Marvin Lewis ganz cool, weil der dran gewöhnt ist, aus absolut nichts, aus einer Höllensituation rauszukommen. Der hat damals die Bengals übernommen, als sie das schlechteste Franchise der Liga waren und hat die zu einem jährlichen Playoff-Team gemacht. Er hat zwar nie ein Playoff-Spiel gewonnen, aber trotzdem hat er ein richtig gutes Team daraus gemacht. Und ich glaube, der weiß einfach, wie man so eine Situation handeln kann und wird auch sehr gute Assistants an Land ziehen. Wenn sie schaffen, Watson zu behalten und ihm vielleicht auch noch ein kleines Goodie geben wollen, dann wäre ich auf jeden Fall für Eric Bieniemy von den Chiefs, der derzeitige Offense-Coordinator. Das wäre Watson, einer von Watsons Wunschkandidaten und das Scheme wäre auch einfach perfekt für Watson. Wahrscheinlich eine beschissene erste Station für Bieniemy, aber du hast wenigstens dein Franchise-Quarterback.
Ja, auf alle Fälle.
Alright.
Bin gespannt, wer rauskommt am Ende.
Ich auch, sehr. Vor allem, es gibt ja noch deutlich mehr Kandidaten als die, die wir gerade genannt haben.
Ja.
Sehr schön. Ich würde sagen, dann kommen wir doch direkt zu unserem kleinen Spiel. Und ich muss sagen, ich habe schon richtig Bock da drauf.
Yes.
Wir spielen heute eine kleine Runde Stats Don't Lie. Das Ganze läuft wie folgt. Wir haben jeder zwei Fragen an den Rest vorbereitet. Alles Stats bezogen und ihr könnt natürlich daheim auch ein bisschen mitraten. Und anfangen würde ich gerne den Gianni. Anfangen lassen Let's würde go. Ich gerne den Gianni.
Alright.
Deine erste Frage.
Seid ihr ready?
Yes. Auf jeden Fall.
Okay, ihr habt mir die Frage rausgesucht. Nennt mir drei Quarterbacks, die diese Saison 70 plus Completion Percentage hatten. Und natürlich nur Spieler, die mindestens 50 Attempts hatten, also nicht OBJ, James der einen von ja. Also kein Typ, der ein Receiver ist und 1 von 1 angebracht hat, sondern die Quarterbacks, die wirklich ja gespielt haben, über 70% angebracht haben.
Oh, Aaron Rodgers.
Das war auch der erste, an den ich gedacht habe. Die anderen sind wahrscheinlich ein bisschen schwerer.
Also ja, Rodgers ist dabei.
Ja.
Da wusste man es ja schon.
Ich würde Josh Allen und Derek Carr sagen.
Josh Allen ist auf jeden Fall richtig. Ja. Und Derek Carr ist sehr gut, der
Tipp. Tannehill könnte es auch sein, oder?
Also es Tannehill gibt 4 Quarterbacks, die über 70% haben.
Okay, ich glaube, ich würde mit. Also ich glaube, Tannehill also könnte schon echt gut sein.
Alle ist es dein offizieller Tipp.
Ja, Josh Allen und Derek Carr.
Und Aaron Rodgers.
Genau.
Okay, mein Tipp ist Aaron Rodgers, Josh Allen und Baker Mayfield.
Okay, ich nehme Aaron Rodgers, Josh Allen und Tannehill.
Witzig, es hat keiner einen zweiten richtig.
Aha.
Also Aaron Rodgers war dabei, Deshaun Watson war dabei.
Nein, ich bin der dümmste Mensch auf der Welt. Josh Allen war nur aus der Pocket. Oh, ich bin so dumm.
Deshaun Watson fand ich richtig krass, der hat so ein Trash-Team, aber war echt gut. Und die anderen zwei sind beides Quarterbacks bei den Saints. Das fand ich richtig crazy. Also sowohl Drew Brees als auch Taysom Hill halten über 70% Completion Percentage.
Gott, wie konnte ich nicht auf Drew Brees kommen, der wirft 5 Yards
jedes Play.
Ja, der war halt so schlecht die letzten Wochen, deshalb dachte ich, dass er vielleicht mal nicht auf 70 gekommen ist oder auf 70 plus. Krass.
Ja. Spricht auf alle Fälle
so
für
das. Ich bin überzeugt von Josh Allen. Weil wir haben die ganzen letzten Wochen über ihn geredet. Ich habe auch oft Sachen zu ihm angeschaut und wusste, dass er diese Percentage über 70% hat, aber es war halt leider aus der Pocket.
Du hast mich auch überzeugt. Ich dachte, der bombt so viel raus und so. Das kann eigentlich nicht 70% sein, aber gut.
Wenn schon falsch, dann wenigstens die anderen mitziehen. Ich würde mal weitermachen. Und mein Stat bezieht sich auf Receiver, die vor der Saison das Team gewechselt haben. Es gab nämlich genau 3 Receiver, die über 1000 Yards Receiving hatten und die in diesem Jahr erst zu ihrem jetzigen Team gekommen sind. Könnt ihr mir sagen, wer das war?
Ja.
Das, also die ersten zwei weiß ich auf alle Fälle.
Ja, genau. Es gibt zwei sehr einfache.
Hopkins und Diggs. Und dann
Nelson Aguilar.
Nee, okay, Nelson Aguilar hat ja nur 900 Receiving Yards.
Verrat's ihm halt nicht. Geht nicht.
Ich wollte nur kurz angeben.
Ja.
Könnte es noch sein.
Erzählen da Rookies auch mit dazu?
Nein.
Nee.
Okay.
Nur wer hat ein Team gewechselt?
Ich habe auch einen Tipp für euch, wenn ihr alle zu blöd seid. Wenn ihr es
nicht wow. Gnädig.
Es ist war wirklich der? Nicht einfach.
Ich weiß es. Robbie Anderson. Okay.
Oh, sehr gut.
Ja!
Es waren Stefon Dix, DeAndre Hopkins und gerade so Robbie Anderson. Good old nice. Anderson.
Nice, alright. Roman.
Roman, du darfst dann dafür gleich weitermachen mit deinem ersten.
Und zwar, mein Stat ist, mit die letzten undrafted Rookie Running Backs, die 1000 Yards plus Rushing hatten. Ich habe die letzten drei habe ich.
Ich weiß ziemlich witzig. Zwei. Ich verrate aber nicht wer, damit die anderen das nicht wissen.
Wow, also, wir sind ein Team.
Du willst natürlich auf James Robinson raus.
Ja, Pro Bowl Snap übrigens.
Okay, wenn wir ein Team sind, dann ist es noch Arian Foster. Geht's nur um die Rookie Season, dass sie
nur die Rookie Season.
Ach so.
Philip Lindsay hatte 1000 Yards in seiner Rookie-Season.
Oh, Philip Lindsay, gut. Genau, von den Broncos. Und da, beim letzten, da müsst ihr ein bisschen weiter zurückgehen mit der, das passiert nämlich sehr, sehr unhäufig, dass ein Rookie so viele Carries bekommt.
Auch selten.
Vor allem, ich habe einen geilen Tipp auch, falls ihr nicht draufkommt, und zwar, der Typ hat dreimal den Super Bowl gewonnen und das mit zwei verschiedenen Teams.
Ah, Broncos Running Back für 2 Jahre? Nein.
Ale, du müsstest ihn kennen.
Ah.
Westbrook?
Nee. Westbrook.
Nein.
Ah, der Kleine. Wie heißt der Kleine?
Nee, nicht Darren klein, sehr Sproul. Groß. Absolut riesig.
Ah, ja. Steve Jackson?
Nein.
Ja.
Hat bei den Eagles den Super Bowl gewonnen und zweimal bei den Patriots, glaube ich.
Patriots auch.
Ja.
Krass. Riesig. Wer war das erste Team? LeGarrette Blount. Ja. Crazy.
Ja. Krass, oder? Unfassbar, dass der undrafted war.
Ja, der war undrafted, weil der geschlägert hat bei Oregon.
Ah, stimmt. Ja, der
hat Joe Mixon jetzt auch nicht geschadet oder so.
Ja, der hat, glaube ich, aber. Es gibt ein witziges Video, LeGarrette Blount Sideline Fight einfach eingeben. Er knockt einfach seinen eigenen Coach aus, oder?
Ja, ich weiß immer genau, er hat auf alle Fälle Stress in Oregon bei den Ducks. Deswegen ist er so geslippt.
Gibt es bei YouTube, oder? Ihr findet es auf jeden Fall.
Genau.
Ja, gutes Gut, Video.
Alle, so. Oder?
Let's und go, zwar, Alle. Meine Frage geht um Tom Brady. Und zwar, wie viele Playoffs-Win hat er?
Das soll eine Ziege sein.
Also, der zweitplatzierte Joe Montana hat 17 Wins. Und welche Platzierung hätte er unter den Franchises? Also, all-time.
Mal stellen?
Also, wie viele Playoff-Wins hatte Tom Brady all-time? Der zweitplatzierte Quarterback hat 17. Und welche Position hätte er unter den Franchises all-time? Also, wenn er als eigene Franchise zählen würde.
Dann lass uns mal überlegen. Wie viele Jahre ist in der Liga? 20.
Ich glaube, er hat schon 8 Playoff-Wins gegen NFC-Teams, obwohl er erst ein Jahr in der NFC ist.
Von den Super Bowls, aber er hat mindestens 2 bis 3 Spiele jedes Jahr gewonnen eigentlich in den Playoffs.
Ich glaube, er ist bei 43.
Ja, irgendwie sowas, über 40, ne?
Ja.
43 würde ich auch sagen. Ich habe das irgendwie gelesen vorgestern oder
dann
so.
Dann müssen wir uns noch überlegen, wie viele Teams weniger als 43 Wins hatten. Oder beziehungsweise einfach ist wahrscheinlich, wie viele Teams mehr als 43 Playoff-Wins hatten.
Ich würde also sagen, Patriots, die Steelers, die Packers und die Patriots natürlich.
Und die Niners.
Patriots. Die Niners und die Cowboys.
Also Platz 5. 6.
Und die Raiders natürlich. Okay.
Nein.
Also lieber 43 und Platz 5?
Ja.
Ich würde Platz 4
nehmen. Also 43 sind nicht seine Siege, sondern seine gespielten Playoffs. Playoff-Spiele. Ja. Er hat selber 32 gewonnen und es würde ihn auf Platz 5 der All-Time
Let's go! Let's go.
Schön, dass du die nur rausgeredet hast, Leon.
Ja,
ich finde. Alright, crazy. Und
die Raiders sind auf Platz 6.
Ja. Told ya.
Elite. Immer noch drunter. Elite. Alright. Machen wir die zweite Runde gleich, oder?
Yes.
So weiterkommen.
Gleiche Reihenfolge, Gianni.
Gleiche bitte. Reihenfolge. Let's go. Welche drei Teams hatten die Saison über 50% Run?
In der Offense.
In der Offense, ja.
Welche drei Teams?
Ja. Also es sind genau drei.
Auf jeden Fall, oder? Die Ravens, würde ich sagen, sicher. Ich könnte
mir gut. Ravens.
Ja, Titans bin ich mir nicht ganz sicher.
Titans, Ravens, Browns. Boom.
Browns meinst du? Es gibt, könnte auch die Niners. Aber die spielen auch so viele Shuffle-Pässe und Kram. Wahrscheinlich nicht.
Das stimmt, die Niners haben Garoppolo.
Ja, die hatten halt keinen Garoppolo. Also die Ravens auf jeden Fall sicher schon mal, oder Gianni? Das können wir einloggen.
Okay, die Ravens sind natürlich dabei.
Okay.
Derrick Henry hat 2000 Yards. Glaubt ihr, Derrick Henry hat mehr Rush-Attempts? Nee,
Tannehill hatte Offense immer viele halt Pass-Attempts. Die haben ja auch, ja genau, deshalb, die haben einfach viel.
Ja, nee.
ich habe überlegt, ob die Chargers vielleicht, weil die hatten einfach, die haben ja einfach, weil Anthony Lynn einfach
immer wollte. Die Vikings haben ja auch.
Oh, und die Vikings, guter Tipp. Oh,
Vikings. Nimm, Vikings würde ich einloggen.
Ja, ich auch. Gianni?
Nope.
Verdammt. Alle, du bist scheiße. Nein.
Du bist schuld, wollte Leon natürlich sagen.
Lass mich ganz kurz alle Teams im Kopf durchgehen.
Die Patriots, oder? Die sind ja nur gelaufen.
Patriots auf jeden Fall, ja.
Die sind ja auch nur mit Cam Newton gelaufen.
Ja.
Die Patriots. Ist eingeloggt?
Ja.
Ja, die Patriots sind alle dabei.
Let's go.
Und die Raiders?
Die haben zu viel gewonnen.
Die sind zu viel. Ja. Weil Darren Waller einfach viel zu gut ist. Kannst du nicht die ganze Zeit laufen. Und Nelson Aguilar.
Okay, ja, time's ticking.
Ja,
letzter.
Ist auf.
Okay. Nee, löse nicht auf. Ich nehme die. Löse auf.
Okay, die Titans waren es.
Ah,
ich selber rausgeredet.
richtiger Wichser.
Schön.
Wow.
Ich habe auch noch einen ganz witzigen Stat, und zwar, welche Teams hatten in der Regular Season dieses Jahr die wenigsten Giveaways und die meisten Giveaways? Also einfach die Top 3, ich würde jetzt relativ schnell durchgehen, und die schlechtesten drei Teams quasi. Also und wie viele ungefähr?
Turnovers und die
mit den wenigsten.
Also die NFC Least ist da auf jeden Fall doppelt vertreten beim Abgeben mit, ich glaube, Daniel Jones hat die meisten Fumbles und Interceptions zusammen und Wentz hat auch die zweitmeisten Fumbles.
Deswegen, die Cowboys sind, glaube ich, nur Hot Pick.
Die Eagles sind auf jeden Fall dabei, die sind das drittschlechteste Team, sie hatten 29 Giveaways.
Krass.
29. Ihr könnt auch gerne die Top 3 auch, also die drei, die am wenigsten Giveaways hatten, raten. Übrigens alle Playoff-Teams.
Also die Packers.
Verwunderlich. Ja, die Packers sind Nummer 1, die hatten nur 11 Giveaways. Die hatten echt ein krasses Jahr.
Die Bills.
Eigentlich nur, um zu zeigen, wie geil Aaron Rodgers ist.
Die Bills leider nicht. und übrigens, All-Time-Records sind nur 8 Giveaways in der Saison. Das haben sie nicht geschafft.
Waren die von Brady oder von Rodgers?
Das war von den Saints. Also es geht ja nicht nur um, es geht ja ums ganze Team. Also bei den Packers hat es ja die Special Teams zum Beispiel haben es versaut.
Stimmt.
Die halt mal gefummelt haben.
Alright.
Genau.
Okay, was sind Least Turnover Teams?
Die haben wenig.
Chiefs vielleicht?
Ich würde Raiders sogar sagen, weil die komplett sicher spielen.
Aber die drei Teams sind alle in den Playoffs. Sorry, Raiders.
Stimmt.
Ich
wollte nur nochmal Raiders droppen.
Also, wir hatten gerade eben ein
Ach,
Team
so, auch schon. Es sind alle.
Die Top 3 sind in den Playoffs.
Ja, mit dem Least. Ich kann mich nicht an viele Fumbles und so von den Browns erinnern.
Leider nicht.
Aber der Baker hat, glaube ich.
Sind auch schon alle. Aber jetzt sind nicht mehr so viele drin, ne? Und zwar die Titans mit 12. Giveaways und die Colts mit nur 15.
Ah,
und ja, die drei schlechtesten Teams, das schlechteste Team war die Broncos mit 32 Giveaways und das zweitschlechteste Team waren die, Gianni, du weißt es.
Niners. Die Niners. Ja, Classic. Yay, wir hatten auch ganz schön viele Special Team Turnover.
Ja, und Quarterback Turnover.
Ja, es lag nur an den Injuries.
Naja, gut.
True that.
Alle. Oder wer war nach mir? Leon.
Leon war vor dir, du hast ihn einfach geskippt.
Sorry, genau. Kein Stress, du setzt einfach die Frage aus. Ich würde gerne von euch die drei Sack-Leader der NFL wissen. Ganz einfache Frage. Nummer 1.
TJ Watt mit 15.
Sack-Leader geworden, oder?
Exakt. Ich weiß die, glaube ich, auswendig.
Nummer 2 und 3 sind tied mit 13,5 Sacks.
Ich glaube Donald.
Ja. Nee, Donald hat jetzt...
ist auch dabei. Ah, nein, crazy. Aaron Donald ist einer davon.
TJ Watt ist Nummer 1 mit 15.
Genau. Und den dritten will ich von euch wissen. Ich gebe euch noch einen Tipp, der euch überhaupt nicht weiterhelfen wird. Er war 2017 Third Round Pick.
Ach komm, wer war denn das?
Brandon Graham vielleicht?
Nein. Der ist doch schon viel älter.
Ja.
spielt er bei den Giants zufällig?
Nein.
Okay, dann weiß ich nicht.
Er hat letzte Woche noch gespielt. Okay.
In der NFC.
Jemand von den Saints? Nee.
Ja.
Echt? Cameron Jordan?
Nein.
Nee. Henderson. Typ, wie heißt der?
Trey Hendrickson. Ja. Randomste 13,5 Sack Season ever.
Krass.
Yes. Aber war der nicht out letzte Woche? Zumindest vorletzte Woche war der out.
Ah, also, das kann sein.
Sonst hätte ich natürlich dran gedacht.
Ja. Ja. Schön. Sehr gut. Ale, du darfst.
Und zwar möchte ich von euch wissen, wie viel, also der Jair Alexander, der Cornerback von den Packers, hat einen Rekord aufgestellt für die am wenigsten zugelassenen Yards in einem Playoff-Spiel. Wie viele
minus 3. Waren das?
Verdammt, ja.
Gegen wen?
Gegen Robert Woods, glaube ich, beim Screen hat er einen Tackle for Loss gemacht.
Genau. Sehr schön.
Und sonst hat er keinen einzigen Catch zugelassen.
Er spielt auf jeden Fall Money, da kommen wir jetzt dann auch noch gleich dazu.
Ja, zeige mal den Woods.
Alright, das hat Spaß gemacht.
War sehr schön, das werden wir auf jeden Fall öfter machen. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit unserem Divisional Round Review, in dem wir uns jedes Spiel des vergangenen Wochenendes nochmal gemeinsam anschauen. Und starten würde ich gern mit dem Spiel Ravens-Bills, das die Bills mit 17-3 für sich entscheiden konnten.
Oh. Ich muss sagen, ich hätte viel mehr Scores erwartet, als sie die Preview gemacht oder als wir die Preview durchgegangen sind. Einfach weil die Bills nicht so eine gute Run-Defense eigentlich hatten, aber die waren echt on top. Und weil ich nicht gedacht habe, dass so ein krasser Wind ist, dass niemand Field Goals kicken kann.
Nicht mal Tucker.
Nicht mal Tucker.
Aber krasses Spiel. Guter Spaß Punkt. Gemacht.
Ich fand.
Und die. Ja, mach du.
Ich fand den. Natürlich, das war klar, dieser Turnover, der Pick 6 war das Keyplay von dem Spiel. Es stand 10-3 und die Ravens standen vor der Endzone und Lamar wirft in die Endzone den Pick, der zurück zum Touchdown getragen wurde. Wenn man sich überlegt, was du gerade schon gesagt hast, dass Tucker 2 Kicks davor schon gemisst hat, was beide an die Crossbar waren, was auch ziemlich crazy war, auch echt viel Pech dabei. Hätte es zu dem Zeitpunkt nicht 3-10, sondern schon 9-10 stehen können. Und selbst bei dem Stand von 3-10, wenn die da einen Touchdown machen, steht es 10-10 oder ein Field Goal 6-10. Bei einem Pick 6, das Schlechteste, was dir passieren kann, steht es dann halt einfach 17-3 und das Game ist eigentlich schon fast over.
Also vor allem, weil sie Lamar dann im nächsten Drive, im ersten Play verletzt. Und dann war es eigentlich gelaufen.
Genau.
Ja. Ja, den Tyron Johnson kennt man ja schon früher. Wisst ihr von wo?
Vom Combine, ja.
Ja, das war der in die falsche Richtung beim Combine gelaufen ist und ein Ball ins Gesicht bekommen hat.
Er hat in die falsche Richtung geschaut bei dem Drill, wo man die Bälle von links und rechts geworfen kriegt und hat ihn einfach direkt auf den Kopf bekommen. Ja.
Richtiges Meme. Aber jetzt ist er ein Hero in Buffalo. Also, du hast richtig gemacht.
Ja.
Jo.
Auch kein schlechter Spieler auf jeden Fall. Nee.
Aber zu den Bills reden wir danach eh nur genug. Und ich finde, die Ravens war schade. Ich hätte gehofft, dass sie erfolgreicher Offense spielen in dem Spiel. Dann wäre es noch geileres Matchup gewesen. Oder vor allem hat sie am Anfang vom Spiel also ausgeschaut, dass die auf alle Fälle erfolgreich Offense spielen, aber soll denn nicht sein.
Ich glaube, Lamar würde es sehr gut tun, wenn er in der Offseason mal zu einem Throwing-Coach geht und vielleicht mal ein bisschen einfach an seiner Throwing-Motion arbeitet, weil er driftet oft so ab in dieses Sidearm-Werfen, fast ein bisschen wie Philip Rivers. Und ich glaube, selbst wenn er damit accurate ist, aber der Coach würde sich auch viel mehr trauen, wenn er einfach smooth und normal wirft, mehr Pass-Plays zu callen oder die Offense mal ein bisschen weiter von dem Run-Game wegzubringen. Das ist natürlich nicht ganz wegnehmen, weil das mit Abstand immer noch das Beste ist, was Lamar macht, aber man hat die letzten Jahre in den Playoffs gesehen, die sind ein Regular-Season-Team und in den Playoffs weiß jeder, wie er sie stoppen soll, weil sie einfach nicht genug werfen können.
Ja. Oder sie müssen sich ein paar fancy Run-Schemes für die Postseason übrig lassen.
Ja, irgendwas auf jeden Fall. Kannst nicht die ganze Zeit dasselbe machen und dann erwarten, dass das, wenn es 3 Jahre in Folge in den Playoffs nicht geklappt hat, plötzlich funktioniert.
Ja, nicht in der NFL.
Alright, wollen wir gleich weiter zum anderen AFC-Matchup. Browns-Chiefs, was die Chiefs mit relativ knapp 22-17 gewonnen haben.
Ja.
War ein Spiel. Die Browns haben in der Defense am Anfang Patrick Mahomes überhaupt nicht stoppen können. Das war echt drastisch. Die sind übers Feld marschiert, wie sie wollten. Hat auch ein bisschen wehgetan, zuzuschauen. Das Spiel hat angefangen und beim zweiten Drive hat, glaube ich, Gianni reingeschrieben, Chiefs haben schon 200 Yards. Ciao, Browns. in die Gruppe. Das war bezeichnend für das Spiel. Hat sich Mahomes verletzt irgendwann und ich hoffe, es geht ihm gut. Habe auch gelesen, dass es nicht nur Concussion sein soll, sondern auch er hat sich irgendwie im Hals einen Nerv eingeklemmt, was bestimmt nichts Gutes ist. Vor allem auf Halshöhe einen Nerv einklemmen ist, glaube ich, nochmal echt nicht schön.
Hört sich nicht so angenehm an auf alle Fälle.
Macht auch mehr Sinn, wenn man sich das Play nochmal anschaut, weil er ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie richtig hart am Kopf getroffen worden. Er ist zwar mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen, aber er hat nie einen großen Schlag dagegen bekommen. Und wenn du auch mit der Stirn aufkommst, passiert selten, dass du eine Concussion hast. Wenn du mit dem Hinterkopf aufkommst, ist das normal. Aber man hat ja auch die Wiederholung gesehen und es sah nichts nach einer Concussion aus. Deswegen macht das mit dem Stinger schon deutlich mehr Sinn. Und hoffen wir mal, dass er das bis zum Wochenende wieder auskuriert.
Genau. Und dann haben sie es irgendwie über die Zeit retten können, die Chiefs, mit ihrem Backup-Quarterback, der sogar noch einen richtig dummen Pick geworfen hat.
Schlechtestes Play ever. Weiß nicht, was er da gedacht hat.
Ich denke, man kann Tyreek Hill nicht überwerfen, aber doch.
Wenn man früh genug wirft, schafft man alles. Ja.
Und vor der Halbzeit gab es dann halt noch die klassische strittige Situation, als der Browns-Receiver Rashard Higgins Ball gefangen hat. Perfekt geworfener Ball. Baker hat echt gut gespielt übrigens, um das noch kurz einzuwerfen. Und dann dived er für die Pylon aus irgendeinem Grund, warum auch immer, war sau unnötig. Wird gehittet, während er so fliegt. Der Ball geht aus seinen Händen raus, kommt in die Endzone, geht out of bounds, Touchback und fertig. Und das hätten die Browns auf jeden Fall brauchen können, den Score. Dann wären sie auf jeden Fall besser im Spiel gewesen. Bisschen dumm vom Receiver, dass er einfach keine gute Awareness hatte in dem Moment und einfach gesagt hat, okay, 1:36 noch, wir laufen jetzt mit dem Ball und dann passt, dann kommen wir schon rein in die Endzone, sondern dass er unbedingt das Play machen will. Und auch vielleicht ein kleiner Hit mit der Helmkrone gegen seinen Kopf, der meiner Meinung nach dezent illegal war. Und das sagt sogar Leon. ich habe nichts dagegen, wenn sie diven, aber wenn man so wirklich den Helm so als Helmkrone, als Waffe quasi mit einsetzt, dann ist einfach gefährlich, auch für den Verteidiger. Sieht man an Ryan.
Wir haben da echt viel drüber geschrieben. Ich finde einfach, dass das auf dem Feld von dem den ersten Eindruck, den man halt hatte, das sah halt nicht so aus und ich finde, dass die NFL einfach falsch, dass sie es nicht reviewable macht, ob man nicht nochmal draufschauen kann und sie sagen, ja, okay, aus der Sicht sieht man eindeutig, der dive dann mit seiner Helmkrone gegen den Kopf. Und dann ist halt immer schwer, wie kommt man das auf dem Feld, wenn man es nicht overturnen kann, nicht reviewen kann. Das ist halt immer, ich finde, da fehlen nur ein bisschen die Mechanics von den Refs, dass sie das auch wirklich durchsetzen können.
Im Vergleich zum Coach, wo man das eben, wo es reviewable ist und wo dann Leute auch sogar ejected werden können aufgrund dieser Review.
Genau, und da klappt es ja auch gut bisher eigentlich. Ja. Auch wenn man
ich glaube, die College-Rule ist, dass immer, sobald die Flagge geworfen ist, gibt es die Strafe, aber man kann nur überprüfen, ob es ein Targeting war oder nur Unnecessary Roughness oder so. Aber alle Angaben ohne Gewehr und kein Ref.
Ja,
genau.
Für Targeting sofort rausfliegt.
Jo.
Ja.
Aber also so solche Mechanics brauchst du halt, dass du ein bisschen genauer schauen kannst und sie mehr getraut wird oder nur mehr draufgeschaut wird einfach.
Ja, es ist oft eine undankbare Position für den Defender, weil der Typ springt zur Endzone hin, du musst ihn noch irgendwie erwischen, selbst wenn du dich mit der Schulter reindrehst, kann es sein, dass der Helm den erwischt, aber in dem Moment, wo die Helmkrone den Helm vom anderen trifft, ist es halt per Regel einfach ein Targeting. Ja. Und ob es jetzt mutwillig oder böse war, das glaube ich nicht, und selbst wenn, es schade, dass man es nicht reviewen kann, so wie Gianni schon gesagt hat.
Yes. Bin gespannt, was sie da nur machen. Da kann man auf alle Fälle nur viel für die Sicherheit der Spieler machen.
Ja.
Das besser umsetzen.
Wir reden ja später eh noch über die Chiefs, aber es gab noch eine zweite Injury für Mahomes, die vielleicht sogar noch bedenklicher ist für das Matchup am Wochenende. Er hat nämlich noch eine Toe-Injury, bevor er die Concussion hatte und sah danach auch nicht mehr so mobil aus wie davor.
Ja.
Das könnte auch gut sein, dass wenn er spielt, trotzdem noch injured ist und vielleicht nicht so mobil wie sonst.
Jo.
Mit der Toe-Injury.
Wird der Ball für den Key sein.
Yes. Alles klar. Dann gehen wir weiter zum Spiel Rams gegen die Packers. 18-32 und eigentlich sogar noch deutlicher als die 14 Punkte, wenn man das
Spiel. Let's go! geiles Spiel.
Fanboy.
Ja, geiles Spiel als Packers-Fan.
Hat Bock gemacht anzuschauen. Jared Goff hat überraschend frisch ausgesehen, muss ich sagen. Hat krass gut gespielt, fand ich wahrscheinlich das beste Spiel in dieser Saison, das er jetzt am Wochenende gemacht hat. Vielleicht sollte er immer mit Handschuhen werfen. Ich habe das Gefühl gehabt, der Ball kommt einfach besser aus seiner Hand raus. Obwohl er gebrochen
ist. Das ist so eine hohe Leiter, die er climben musste, um dann.
Naja, ich finde halt mit gebrochenen Daumen und Handschuh kommt der Ball besser aus seiner Hand als ohne gebrochenen Daumen, ohne Handschuh. Also,
ja,
ich glaube, vielleicht sollte er einfach wie Teddy Two Glove immer mit Handschuhen werfen.
Und immer den Daumen davor brechen.
Genau. Vielleicht kommen keine nicht förderlich für seine Karrieredauer.
Ja, kann ihn ja an verschiedenen Stellen brechen.
Das Rams Run Game war auf jeden Fall ganz gut am Wochenende, also am Wochenende. Packers Defense hat aber auch hat's gut genug gestoppt, hat sie ein paar Mal in Dritter und Lang bekommen und dann hat die D-Line auch gezeigt, was sie konnte. Rashan Gary hat auch gut gespielt. Das freut mich, dass er in diesem Jahr ein bisschen mehr eine Entwicklung macht. Sonst wäre es nämlich echt schade gewesen.
Die haben mal langsam eine Rolle für ihn gefunden.
Der auf jeden Fall. Die tun sogar Preston Smith in Pass-Rush-Situationen manchmal raus und holen ihn rein dafür. Also oder stellen Preston Smith Interior in die Interior D-Line. Also auf jeden Fall eine Rolle bekommen als Pass-Rusher. Ja, Packers Defense sah deshalb eigentlich ganz gut aus. Jair Alexander sah sehr gut aus, wie wir schon gehört haben. Und die Offense war auch crisp. Die hatten ja noch 2, 3 Missed Big Plays, sonst wäre es vielleicht noch krasser ausgegangen. Genau.
Ja.
Ja. War geil. War sehr gutes Offense-Spiel gegen die Number One Defense. Die haben auf alle Fälle gezeigt, wer die wirkliche Nummer 1 war.
Ja. Nee, ich habe.
Wobei Aaron Donald da gefehlt hat. Das ist schon ein Key Factor für die.
Der war nicht fit auf jeden Fall.
Nee, keinen Fall. Da ist man auf alle Fälle nur mehr Key Factor für die.
Ja. Mein Lieblingsplay war das an der Goal-Line, wo sie ausgenutzt haben, dass die Rams immer Man gespielt haben auf Davante Adams.
Ja.
Und dann ihn in Motion geschickt haben und gleich wieder rüber. Und wenn dann die Adjustments nicht klappen, ich glaube, es sollte der äußerste Corner dann Adams übernehmen und Ramsey bleibt innen. Das hat nicht funktioniert und hast du einen easy Touchdown. War sehr schön geschemt. Wirklich Spaß gemacht anzuschauen. Damit würde ich direkt zum letzten Spiel kommen. von dem vergangenen Wochenende. Das war Bucks gegen die Saints, 30-20. Oh. Man sagt oft, es ist schwer, ein Team dreimal im Jahr zu schlagen, und das hat sich mal wieder bewiesen in dem Spiel.
Ja, ich glaube, wir haben es beim Preview kurz angesprochen, dass Devin White wieder fit ist und der ein Key Factor werden will, und das war der biggest Key Factor im ganzen Spiel. Der hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, ich glaube mit Pick und Fumble Recovered oder so. Also ich glaube zwei Turnover gesichert für die Offense, und das waren dann, glaube ich, ja beide Scores, also wirklich Big Impact aufs Spiel gehabt. Er hat auf alle Fälle ein krasses Spiel gemacht. Bin da gespannt, der wird gegen die Packers dann da echt wichtig.
Sau wichtig,
ja. Und die Saints Offense hat sich einfach schwer getan, gegen diese Front Seven den Ball richtig zu bewegen, weil die einfach super schnell sind. Sie haben, glaube Michael Thomas hatte keinen Catch.
Nee.
Ich glaube, null für null. Und ein Pick auf dem Target, also ja.
Ja, da auf alle Fälle krass. Kommen wir später auch nochmal dazu, wie krass eigentlich die Linebacker von den Bucks sind. Also es sind vielleicht die schnellsten der Liga, weil der andere ist Lavonte David, der seit Jahren mega underrated ist, weil die Bucks einfach lange scheiße waren. Aber der spielt seit Jahren verdammt gut und ist auch einer der schnellsten Linebacker der Liga.
Ich glaube, dass es nicht so schwierig ist, ein Team dreimal zu schlagen in derselben Saison, wie ein Team zu schlagen, was 4 Turnovers macht, beziehungsweise gegen ein Team zu gewinnen, wenn man selber 4 Turnovers macht. Also ich glaube, die Saints haben es sich einfach selbst schwer gemacht mit ihren Turnovers, die auch...
Du meinst Breeze.
Ja, Jared Cook hat auch gefumbled, das war ja auch ein Key-Turnover. Aber stimmt, Breeze hat auch... schade, dass er nicht mehr in der NFL ist, aber es wäre vielleicht auch zum Zuschauen besser gewesen, wenn er schon vor 2 Jahren retired wäre.
Ja, ist immer die Frage... Bei so einem Spiel war es sehr deutlich, ich glaube, das versteht auch jemand, der so schlau ist wie Sean Payton, sofort, dass es vielleicht schlau wäre, öfter mal jemanden wie Jameis einzuwechseln. Haben sie ja auch das ganze Jahr gemacht mit Taysom Hill, der in dem Spiel übrigens gefehlt hat und, glaube ich, auch sehr viel ausgemacht hat, dass er gefehlt hat, vor allem in der Red Zone. Aber wenn du weißt, dass dein Quarterback retired, das wusste er sicher davor schon, dann holst du den halt nicht vom Feld. Und dann verlierst du so ein Spiel halt, anstatt dass du dir noch eine Chance gibst. Das immer, wie sollst du das handeln? Deine Fans regen sich ja auch mega auf, wenn du den vom Feld holst. Und wenn du dann trotzdem verlierst, dann ist es noch viel größer. Aber ich finde es immer schade.
Vor allem ist halt Breeze voll die Legende bei den Saints. Die haben 2009 nach dem Hurricane Dog Katrina in New Orleans den Super Bowl in dem Jahr drauf gewonnen. Und der war voll die Hoffnungsfigur bei New Orleans. Ich glaube, Tyrann Matthew hat danach getwittert oder so, dass das sein Hoffnungsschimmer war, der ist aus New Orleans, und der hat gemeint, das war sein Hoffnungsschimmer in seiner ganzen Jugend so ungefähr, und ohne den wäre die Stadt viel abgekackter gewesen. Und ich glaube, deswegen kannst du das den Fans auch nicht antun, dass du den dann in seinem letzten Spiel vom Feld nimmst. Auf Dauer zumindest nicht.
Ich glaube auch, der bedeutet der Stadt mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Was Tyrann Matthew gesagt hat, stimmt, glaube ich, für viele Leute, die in New Orleans gewohnt haben, wie viel Leben dieser Super Bowl direkt danach, nach dieser Katastrophe, der Stadt gegeben hat. Und der wird für immer eine Legende in der Stadt bleiben, zu Recht.
Eine Legende in der NFL. Also seine Stats sind ja auch unfassbar krank. Das kann ja ihm keiner nehmen.
Doch, Brady. Ja.
Ja,
aber du hast recht, ja, definitiv. Hall of Fame Career. Kann man, glaube ich, so schon easy sagen.
Breeze ist der einzige mit mehreren 5000 Yards Passing Yards über die Season. Also, das ist schon krass, was der hinbekommen hat. Noch krasser ist es, wenn man nur einmal den Super Bowl mit so einer Kombi aus Drew Breeze und Sean Payton rausbekommt. Das ist halt schon sehr viel Pech.
Fand ich auch und kein MVP.
Ja. Den hat er die letzten Jahre aber auch nicht verdient. Aber davor vielleicht mal. Das Problem war immer bei den Saints, immer wenn Breeze top war und deswegen auch die Numbers hatte, war die Defense halt nicht gut. Seit ein paar Jahren ist die Defense echt gut, aber Breeze hat halt leider abgebaut. Es hat leider nie in dem richtigen Moment zusammengepasst, was echt schade war. Hm. Ja. Muss dazu aber auch sagen, wenn wir jetzt mal das ohne die rosa-rote Brille im Review, wo wir jetzt wissen, dass er retired ist, anschaut. Die Bucks, die wusste ab der zweiten Hälfte auch einfach, dass der heute nicht tiefer als 15 Yards wirft, was wir auch im Preview schon angesprochen haben, das haben sie in der Playoff-Runde davor noch viel besser gemacht, dass er wenigstens mal den tiefen Read gemacht hat, dass er auch mal tief zu Michael Thomas geworfen hat. Dadurch musste die Defense sich nach hinten ein bisschen ziehen. Und das war das komplette Gegenteil wieder in dem Spiel. Die Bucks, die hat einfach alles nur 15 Yards und davor gespielt. Und dann hast du keine Chance mit so einer Offense. Die Turnover waren ja auch klar Breeze seine Schuld, zum Beispiel der zu Kamara. Kamara hat ja noch nicht mal geschaut, weil er wahrscheinlich die ganze Woche im Training den Ball viel weiter hinten bekommen hat und dann keine Ahnung, wo Breeze da hingeworfen hat. War nicht schön, der Abgang, aber trotzdem ziemlich.
Es war ein Abgang.
Ja. Eine Sache noch zuletzt, die ich echt cool fand von Sean Payton. Dieses Trickplay, was sie geworfen haben mit Jameis Winston zum Touchdown, war eigentlich fast dasselbe Play, was sie in der Woche davor von den Chicago Bears fast kassiert hätten, wenn der Receiver nicht einfach gedroppt hätte. Und das zeigt dir, was ein geiler Offense-Coordinator ist. Das allerletzte, womit die Bucks rechnen, ist, dass Sean Payton den Trickspielzug, mit dem sie in der Woche fast davor gebastelt wurden, gegen sie plötzlich benutzt. Also das fand ich richtig geil und zeigt, wie dicke Balls Sean Payton hat.
Copycat League NFL.
Yes. Alright.
Alrighty. Sehr
schön. Das setzt sich schon durch übrigens. Auch in unserer Gruppe hat sich schon durchgesetzt. Kein Fall wird es retired. kommen wir weiter zu unseren Charts of the Week. Gianni, willst du gleich mal anfangen?
Ja, das mache ich doch gerne. Wir haben vorhin schon kurz darüber geredet, dass Lamar Jackson da kurz nach dem Pick 6 injured war. Dass es nach einem Fumble über seinem Kopf passiert, den er dann irgendwie retten wollte und weggeworfen hat. War, glaube ich, zwei Snaps über seinen Kopf in dem Spiel und die hatten unter der Saison den Center schon mehr ausgewechselt, weil der andere Center schon nicht gut war und deswegen, und der neue war leider auch nicht besser oder nicht konstanter.
Er war ein paar Wochen auf alle Fälle schlecht, aber jetzt dann hatte er dieselben
Probleme. Der hat letzte Saison auch schon gespielt, nachdem der eigentliche Center verletzt war letzte Saison.
Ja.
Und dann hat er die Saison gefinisht und war relativ solide. Und genau, aber diese Saison haben sie dann einfach getauscht, weil der Starting Center einfach schon ein paar Snaps verkackt hat. Leider in so einem wichtigen Spiel wieder. Und das ist immer ein ganz schöner Neckbreaker, vor allem wenn man sie dann auch nur injured dabei oder sein Quarterback dadurch verletzt. Das ist immer eine nicht so geile Situation, vor allem für den Center, aber auch für den Spielverlauf auf alle Fälle entscheidend gewesen, diese zwei
Plays. Ja, es ist Plays. Für jeden Scheiße in der Offense, da würde ich jetzt wenig Mitleid mit dem Center haben, weil wenn du so einen Ball über den Kopf kriegst, dann sieht ja, was passiert. Lamar Jackson rennt hinterher, kriegt einen dummen Hit ab oder der Quarterback muss hochspringen, das ganze Timing passt nicht mehr, ergibt irgendwie, das haben wir sogar erlebt beim Spielen. Roman, du kennst es wahrscheinlich. Der Quarterback muss hochspringen, das Timing passt nicht mehr. Im letzten Moment drückt er noch dem Running Back den Ball in die Hand. Ja, hier, du darfst damit sterben, weil ich habe keinen Bock drauf. Und dann schlagen einfach beide Ends oder ein D-Tackle ein. Das ist einfach. Also mit dem Center muss man da nicht unbedingt Mitleid haben. Aber mit Lamar auf jeden Fall. Guter Shard of the Week. Roman, willst du weitermachen?
Mein Shard of the Week ist ein All-Time-Great. Das tut mir leid, Drew Brees. Er hatte ein Passer-Rating von 38,1 und Yards per Attempt 3,94. Das heißt, er hat pro Versuch, den er geworfen hat, nur eine durchschnittliche Tiefe von 4 Yards anvisiert. Das nicht ist schon mal, echt lächerlich niedrig für einen Quarterback und auch lächerlich niedrig für ihn. Also er war in der ganzen Saison in kein einziges Spiel unter 6 oder 5. Also, schade.
Aua, ja. Schön nochmal nachgetreten, Roman. Dann mache ich weiter mit meinem. Und mein Shard of the Week ist nicht nur von letzter Woche, aber auch von der davor. Und zwar die Victory Celebration von den Browns jetzt im Nachhinein. Ich meine die Victory Celebrations, als sie gegen die Steelers in den Playoffs gewonnen haben in der Wildcard. Danach hat man lauter Videos von ihnen gesehen. Sie hatten natürlich Grund zu celebraten, aber sie haben so ein bisschen die TikTok-Videos von Juju und so nachgemacht. Kareem Hunt hat sogar einen Ball unterschrieben mit dem Ergebnis und diesem Corvette-Corvette-Spruch, was halt dieses komische TikTok-Lied ist. Schlimmste Plattform auf der Welt, by the way. Und wenn du dann in der Woche da drauf verlierst, stehst du halt genauso dumm da wie die Steelers in der Woche davor. Und wenn man sich anschaut, welche 4 Playoff-Teams jetzt noch dabei sind, die behandeln das, als wäre das ihr normales Business, wenn sie gewinnen. Für die ist es erst Celebration-würdig, wenn sie den Super Bowl gewonnen haben. Und das, obwohl die Bills und die Bucks ja allen Grund hätten, nach so viel Jahren ohne Playoffs und Playoff-Siege mal zu feiern. Aber die Spieler behandeln das alle so, wie man sollte. Und zwar, okay, ab zum nächsten Spiel. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass die Browns da den Wildcard-Sieg so gefeiert haben. Und ich glaube, es wäre eh viel geiler gewesen, wenn du das so handelst, als wäre das Daily Business. Das tut den Steelers ja viel mehr weh, wenn du so tust, ja, haben wir eh erwartet, die Steelers zu besiegen. So ist es im Nachhinein ein bisschen peinlich, wenn du dann noch die TikTok-Tänze nachmachst und einfach in der nächsten Woche sofort selber auch rausfliegst.
Alle.
Du darfst.
Also ich war mir nicht ganz sicher, was ich nehmen sollte. Ich schwankte zwischen Aaron Donald, seiner Performance, und aber entschieden habe ich mich eindeutig für den Owner der Texans, der es geschafft hat, innerhalb einer Woche die zwei Grundpfeiler seines Franchises komplett zu vergraulen. Also einerseits Deshaun Watson, sein Quarterback, hat er in dem Sinne vergrault, dass er eben Mitspracherecht gewährt hat, ihm aber keins gegeben hat. Und dann Watson hatte nur eine Bitte, Bienemy zu interviewen. Er wollte nicht mal, dass er geheiert wird, sondern nur zu interviewen. Was hat Bob McNair, der Owner, gemacht? Der hat ein Interview requested am letzten Tag, wo ein Interview möglich war. Dadurch konnten die Bienemy den OC von den Chiefs nicht mehr interviewen, weil dann die Regel greift, dass man keine OCs von Playoff-Teams mehr interviewen kann. Und das ist so ein Alibi. Also ja, ich habe es versucht, ihn zu interviewen, aber es ging leider nicht.
Und ja, weil dann, Watson hat sich zu dem Zeitpunkt auch schon drüber aufgeregt gehabt, ne?
Also sie haben ja, erst genau, und um ihn zu beschwichtigen,
ja.
Um ihn zu beschwichtigen, hat er das halt requested, das Interview, aber das kam halt viel zu spät und da hat halt jeder gemerkt, es ist nur, ich tue so, als ob ich den beruhigen will. Und dann die zweite Stütze vom Franchise ist J.J. Watt, der nach den ganzen Kontroversen und den ganzen Streit im Franchise hat er sozusagen Request für einen Trade und der Owner ist sehr gewillt, ihm das stattzugeben. Das heißt, innerhalb von einer Woche hat er sozusagen praktisch alles in die Wege geleitet, damit seine zwei größten Stützen den Verein verlassen. Was für mich ein richtig heftiger Start of the Week ist.
Wenn man sich mal in die Position des Fans der Texans reinversetzt, dann ist das, glaube ich, weiß nicht, was willst du da noch sagen?
Also das ist der größte Abstieg überhaupt. Noch krasser als die Eagles oder die Falcons. Vor einem Jahr und 10 Tagen waren sie 24-0 in Führung gegen die Chiefs.
Oh Gott, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und jetzt stehen sie da. Ohne Head Coach, ohne Quarterback, der spielen möchte, ohne Figur.
Die Andre Hopkins.
Den auch noch. Big Oof auf jeden Fall.
Ja, crazy. Ganz big. Schön gegen die Wand gefahren. Ja. Yes. Schöne Shards of the Week. Damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Segment für den Tag. Das sind unsere Previews auf das Conference Final. Dieses Wochenende Halbfinale der NFL. Anfangen werden wir mit dem NFC-Matchup, das am Sonntag um 21.05 Uhr deutscher Zeit kommt. Packers gegen die Bucks.
Ja, das machen dieses Mal Leon und ich. Und da möchten wir zuerst mal auf die Bucks-Offense gegen die Packers-Defense eingehen. Die Packer, die haben ja schon mal gegeneinander gespielt in der Saison im Oktober. Da haben die Bucks 38-10 gewonnen gegen die Packers. In einem ganz schönen Blowout-Spiel. Das hat richtig wehgetan. Hat die Offense von den Bucks ziemlich gut gespielt. Sie konnten sehr gut mit dem Ball laufen, haben, glaube ich, Rojo hatte über 100 Yards und Gronk hatte auch, glaube, war der Leading Receiver mit 80 Yards und einem Touchdown. Also Passing Game ging nicht so gut, dafür sind sie halt ziemlich viel gelaufen. Jetzt ist die Packers Defense zum Glück besser. Sie stoppen den Lauf gut und können hoffentlich auch dieses krasse Arsenal an Waffen, was die Bucks haben, mit Evans, Brown, Godwin, Scotty Miller, Rojo und Leonard Fournette, Brad Gronk etc. irgendwie stoppen oder zumindest zu wenig Punkte halten. Das, was aber das Game richtig gerackt hat, war die Bucks Defense gegen die Packers Offense. Die Bucks Defense hat dabei viel Druck auf Rodgers gemacht, mit der Front 4 allein. Und hat außerdem mit den schnellen Linebackern das Laufspiel komplett zerstört und das Quick-Passing-Game eigentlich auch komplett zerstört.
Absolut. Aaron Jones hatte, glaube ich, was hatte der? 15 Yards sowas?
Ja, Leading Rusher war sogar Jamal Williams, als als Garbage Time war und er mal noch ein paar Mal für 10 Yards gerusht ist.
Nur in Garbage Time. Ja, ich erinnere mich noch dran, das war der furchtbarste Tag überhaupt. Ich habe von Rodgers nur ein paar Punkte für Fantasy gebraucht und er hat 0 gemacht. Also es war grausam schlecht.
Ja, da hat Rodgers auch, ich glaube, seinen dritten Pick 6 All-Time geworfen oder seinen zweiten.
Ja.
Also das war echt. Und das gegen die Corner, die eigentlich gar nicht so gut sind, weil in letzter Zeit hat die Bucks Defense eben, die Corner waren die Liability und der Pass Rush war nicht mehr so stark mit der Front 4 allein, auch ohne Vita Vea. Ja. Dem super Defensive Tackle Hawaiianer, den sie mal in der ersten Runde gedraftet haben vor ein paar Jahren. Ja, und deshalb müssen sie mehr blitzen und dadurch ist dann eben, sind die Corners mehr exposed und haben halt auch mehr gefressen.
Ja, in dem Spiel, wo du gerade von Vita Vea redest, der wurde designated to return. Der war nämlich seit Woche 6 auf IR. Der hat das Spiel gegen die Packers nicht mehr gemacht. Der hatte einen gebrochenen Knöchel in den 5 Wochen davor, wo er noch gespielt hat, war die Bucks Offense Nummer 4 overall Defense und Nummer 2 Defense against the Run. Und Vita Vea hatte dann einen riesen Anteil dran. Der hatte wirklich eine verdammt gute Saison bis dahin. Jetzt durch das designated to return geht man davon aus, dass er wieder spielt in dem Spiel, was es nochmal deutlich schwerer macht für die Packers zu gewinnen. Aber was du schon gesagt hast, was ein Key-Matchup wird, der Pass-Rush der Bucks gegen die O-Line der Packers, kann man, finde ich, schwer mit dem ersten Matchup vergleichen, weil die sehr gut waren auf Tackle zu dem Zeitpunkt mit David Bakhtiari, der jetzt raus ist. Und die Interior-O-Line war noch nicht eingespielt und war auch nicht besonders gut. Und jetzt ist es eigentlich andersrum, kann man sagen. Die Tackle sind nicht schlecht, aber die Interior, die O-Line hat sich deutlich verbessert zu dem Zeitpunkt in Woche 6.
Genau.
Und bei dem Bucks, was du schon gesagt hast, ist es eigentlich andersrum verlaufen. Die D-Line war sehr gut und der Motor der Defense und irgendwie hat er deutlich nachgelassen.
Ich nehme auch an, dass es am Alter der D-Line liegt. Das sind ja relativ viele ältere Spieler auch, also JPP zum Beispiel, der einfach wahrscheinlich über die Saison über schwächer geworden ist.
Ja, kann sehr gut sein.
Außerdem ist die Packers O-Line einfach viel besser geworden und sie sind auch ein viel besseres Running-Football-Team geworden. Hat man hat man am Wochenende gegen die Rams gesehen. War auch geil. Sie haben den Ball gegen diese Front 7, die ja echt gut ist, super bewegt und wenn sie das wieder so machen können, dann gewinnen sie auch.
Ja. Auf der anderen Seite können wir nochmal Bucks Offense gegen Packers Defense uns kurz anschauen. Ich möchte noch kurz die Antonio Brown News einstreuen. Der ist questionable wegen einer Knie-Injury. Der hat ein MRI unter der Woche, das war aber negative. Also sie erwarten, dass er spielt, aber das kannst du trotzdem nie genau sagen. Ich finde, es macht nicht so viel aus, weil sie trotzdem so unfassbar viele Weapons haben und selbst Scotty Miller ist ein super Third Receiver. Ich finde es eh geil, wie die den benutzen. Der ist so ein, ich glaube, der ist 1,75, weiß, kleiner Slot-Receiver, hat aber trotzdem sau viel Juice und ist echt schnell. Und wenn die Scotty Miller aufs Feld stellen, denkst du als Corner, ja geil, bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Und dann laufen sie mit Scotty Miller einfach nur Double Moves und Flies und er macht immer ein Big Play, wenn er auf dem Feld ist. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen macht es, glaube ich, nicht so viel aus, ob Antonio Brown jetzt spielt oder nicht.
Ja, ich denke auch, dass es nicht so schlimm ist. Außerdem, ich weiß nicht, ob er, wenn er spielt, also wenn er active ist, ob er überhaupt so effektiv ist, weil das hat ihn ja sichtlich rausgenommen aus dem letzten Spiel. Und ja, dann, wenn du einen Scotty Miller als Ersatz hast, spielst du einfach lieber den.
Ja.
Ja, sehr genau. Schön. Genau. Ich habe noch kurz Jair Alexander gegen Mike Evans, letztes Matchup, war 0 Catches und für 0 Yards. Vielleicht klappt dieses Mal wieder so gut.
Crazy. Und das, obwohl die Bucks das Spiel ziemlich dominiert haben.
Ja.
Ja, sehr guter Corner. Ich glaube, nach Ramsey mit die besten Numbers dieses Jahr, was das angeht, wenn du dir anschaust, wie viel Yards er pro Spiel zugelassen hast. Verdammt guter Number One Corner.
Ja, und du darfst gern.
Ich wollte noch ganz kurz, das habe ich bei der Bucks Defense gegen Packers Offense vergessen, nur ganz kurz, was wir vorhin schon angeschnitten haben, auf Devin White eingehen. Ich glaube einfach, wenn man sich den anschaut und bei dem, das dachte ich mir schon vor dem Saints-Game, aber da hat er es nochmal absolut bewiesen, das wird in den nächsten 1 bis 2 Jahren, wenn nicht sogar weniger, einfach der beste Linebacker der Liga sein. Der hat alles, was du willst, alles. Er hat jetzt schon gute Instinkte und Zug zum Ball. Er hat den Speed, den du willst. Er ist sau physical, er hat einfach Bock zu hitten. Und das Einzige, was ihm fehlt, ist Spielpraxis in der NFL, damit er nicht von Countern oder sowas verarscht wird, wenn sie ausnutzen, dass er halt immer sausteil rüberrennt. Aber selbst das ist dieses Jahr schon passiert, dass sie dann zum Beispiel angetäuscht haben, in eine Richtung zu rennen. Er schießt voll rüber, wie er es immer macht, und dann cutten sie zurück und blocken das auch so. Das haben sie 2 Mal versucht in dem Spiel davor, und er hat es beim 2. Mal sofort gestoppt, weil er wusste, was sie mit ihm vorhaben. Und mit dem Mentor Lavonte David dazu, der kann einfach nur great werden, wenn er sich keine große Injury holt.
Ja, unwahrscheinlich guter Linebacker. Und durch eben die gute D-Line- und Linebacker-Arbeit von den Bucks waren die Packers auch voll auf den 3rd-Down lang, und genau da haben sie das Spiel dann auch verloren. Mit dem besseren Run-Game von den Packers kommen sie eben hoffentlich in bessere Situationen bei 3rd und kurz und können sie dann auch einfach mal tief burnen, und dann ohne Drops von MVS und Lazard wird es hoffentlich ein super Spiel für die Packers.
Im ersten Spiel haben sie Devante Adams ja auch komplett rausgenommen. Ja. Also Pass Rush, so dass du nicht viel Zeit hast, dass Devante Adams seine Routen laufen kann, und dann alles auf Devante Adams, und das war zu dem Zeitpunkt einfach das Kryptonit der Packers.
Genau. Wollen wir es gleich picken, das Spiel?
Yes, gerne. Roman, du darfst deinen ersten...
Ich nehme die Packers. Ich bin so frei.
Unfassbar.
Upset of the week. Ale, du darfst.
Also bei mir ist es schon... Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hätte gern den Brady im Finale. Deswegen die Bucks.
Wow, als wäre er nicht oft genug im Finale gewesen. Toll, Ale.
Du pickst halt nach dem Herz und ich nach dem Verstand. Deswegen hat es bei mir letzte Woche auch so gut funktioniert. Gianni, du darfst.
Ach, darf ich? Yes. Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, dass es ein geiles Spiel wird. Bin super gespannt. Playoff-Matchup von den zwei, oder?
Vor deinem Pick möchten wir noch kurz aufs Wetter eingehen. Es sind, glaube ich, bis zu 10 cm Schnee allein während dem Spiel vorhergesagt. Es soll eiskalt sein, richtig geiles Frozen Tundra Football-Wetter in Lambeau Field. Und deshalb wird es dem Florida-Team auch ein bisschen an den Kragen gehen. Brady kann im kalten Wetter spielen, aber das restliche Team.
Da bin ich sehr gespannt drauf, weil Brady ist es ja gewöhnt, aber wahrscheinlich als einer der einzigen in der Mannschaft. Damekin Su weiß ich noch, dass er in der Kälte schon gespielt hat, aber wenn du in Florida spielst und einfach nur schwitzt das ganze Training, weil es 30 Grad hat, dann musst du dich schon erstmal dran gewöhnen, in der Kälte zu spielen. Johnny, du darfst
picken. Nimm die Packers. Ja. Das ist, glaube ich, sogar das erste Playoff-Matchup von den zwei, oder?
Kann es sein? Schon. Von Rodgers und also Brady, erstes Playoff-Matchup.
Hätten sich ja im Super Bowl sehen müssen.
Ja, die ganze Zeit gut, AFC, dass sie jetzt mit beide NFC sind. Ja. Auf alle Fälle ein geiles Spiel. Aber ich glaube, die Packers wollen das.
Geil.
Ja, ich glaube, also mir ist es wirklich wurscht, wer gewinnt, vom Herzen her, weil ich beide sau gerne im Super Bowl sehen würde. Wäre beides super geile Storylines. Aber wenn ich mir das Matchup overall anschaue, dann finde ich die Packers trotzdem immer noch besser und gehe mit denen.
Verdammt, Roman.
Sehr schön.
Alrighty. Gut,
dann machen wir weiter mit dem AFC-Matchup.
Yes, let's go.
Das wird der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden um 0.40 Uhr. Bills Chiefs.
Jo, wir haben ja hier in der NFC die Oldies quasi, mit Rodgers irgendwie 37 und Brady 43, und hier in der AFC haben wir die Young Boys, glaub, beide unter 25 und jünger. Wahnsinnig geiles Quarterback-Matchup, glaube ich, die Zukunft der NFL, die beiden Boys. Das wird spannend. Haben beide eine grandiose Saison gespielt. Brady.
Roethlisberger gegen Brady, sozusagen die Erben, jeweils das neue Matchup wahrscheinlich. Also, so wie die sich immer getroffen haben.
Oder Manning Brady,
ja. Auf alle Fälle wird das die nächsten Jahre also sicher noch öfters vorkommen. Würde ich mal behaupten. Außer es lag alles an Daboll und der ist jetzt weg, aber glaube ich nicht so, wie Allen diese Saison spielt. Jo, wollen wir mit der Kansas Offense einfach anfangen. Die haben, glaube ich, schon gezeigt die letzten Jahre, dass sie wirklich gut sind, wirklich immer den Ball bewegen können, wenn sie es brauchen und wollen. Sie haben die Saison ganz viel einfach genutzt, dass sie sehr viele sehr gute Spieler haben, also sowohl Kelce oder Hill. Sie haben den Space gebracht, also irgendwie im Feld denen den Ball gegeben und haben die dann einfach producen lassen. Haben wir ganz viel. Ich glaube, letzte Woche war Hill sogar dreimal als Running Back auf dem Feld und hat einmal sogar den Ball als Running Back bekommen bei dem 3. und 2 an der Goal-Line. Das auch nicht jeder macht, aber Andy Reid gibt einfach seinen Spieler den Ball und lässt die machen. Das machen sie auf alle Fälle gut. Genau. Was sagst du zur Bills Defense als Matchup dagegen, Ada?
Also das wird sehr interessant, denke ich, weil die Stärke der Bills Defense ist auf jeden Fall auch das Pass-Game, sowie die Stärke der Kansas Offense. Und da wird es wahrscheinlich auf die Tagesform der DBs und Linebacker drauf ankommen, ob sie es eben schaffen, diese einfach Arsenal an Waffen von Tyreek Hill, Robinson, Hartman, Kelce. Also die haben so viele Waffen, das ist die Frage, ob sie die alle gleichzeitig covern können. Weil eigentlich ist immer einer tief frei. Also es gibt immer jemanden, der Big Play Potential hat bei den Kansas City Chiefs. Und das einzige Fragezeichen ist halt, ob Mahomes spielt. Also ich hoffe es und ich gehe auch schwer davon aus, dass die den bis dahin hinbekommen. Und dann wird es einfach sein, auch wenn das Wetter genauso wie bei den Packers sehr schlecht sein soll, wird es, denke ich, trotzdem aufs Passing Game drauf ankommen, wer da sozusagen trotz Wetter und trotz aller Widrigkeiten da überzeugt. Und ja, Mahomes ist halt der beste Passer zurzeit in der Liga. Und da ist...
Ja, bin gespannt. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, selbst wenn Mahomes mit dem Kopf verspielen kann, der hat die Injury am Toe. Der hat einmal beim 3. und 8 oder so ist er für einen First Down gelaufen und danach hat er bei den nächsten 3 Pässen den Ball einfach jedes Mal im Boden gesetzt. Immer nach links, wo er halt den Fuß halt aufmachen muss und den schönen Boden bekommen muss, dass er werfen kann, und das konnte er einfach nur nicht. Da bin ich gespannt, wie das so im Spielverlauf ist, wenn er mal scramblen muss, wenn er irgendwie Yards kreieren muss, wie er dann mit seinem Fuß also funktioniert oder ob ihm das irgendwie hindert und eben irgendwas im Spiel wegnimmt. Genau. Vielleicht noch kleine Anmerkung, die haben in der Saison auch schon gegeneinander gespielt in Woche 6. Da haben die Chiefs 26-17 gewonnen. Genau, Allen 120 Yards und Mahomes nur 225 Yards. Da war der biggest Factor in dem Spiel Clyde Edwards-Helaire, der letzte Woche verletzt war, diese Woche wahrscheinlich aber spielt. Der hatte 160 Yards in dem Spiel und der hat dann natürlich Allen vom Feld gehalten und so. Das könnte auf alle Fälle ein Big Factor werden, wenn sie Allaire wieder bekommen.
Auf alle Fälle. Allaire ist der First Round Running Back, den sie genommen haben. Also mit 32. Pick im Draft haben sie den genommen aus dem College dieses Jahr.
Der hat auch schon fast wieder gespielt, letztes Playoff-Spiel. Also er war sehr
close. Also der war schon wieder gecleared, aber nicht im
Active Roster. Er hat gesagt, dass er inactive ist, ja.
Also spielt wahrscheinlich, aber der war auf alle Fälle wichtig. Ja. Und sonst bin auf alle Fälle gespannt. Ja. Aber der war noch nicht so gut die letzten Wochen. Da war Williams sogar der bessere Running Back. Wird auf alle Fälle spannend, wie sie das dann machen. Ich hoffe, der ist auf alle Fälle fit. Wird auf alle Fälle gut tun fürs Spiel. Auch Mahomes ein bisschen entlasten, wenn er heute einfach nicht so fit ist.
Jo. Bei Rookie Running Backs hat man es öfter, dass man, nicht jeder, aber oft sieht man es, dass am Ende der Saison die einfach echt durch sind, weil sie im College nicht so viele Spiele gewöhnt sind. Du hast deutlich weniger Spiele, ich glaube 12 maximal im College.
Also wenn du das BCS Championship Game kommst, hast du maximal 15 Spiele.
Okay.
Ja. Also so Regular Season Finals. Da hat man schon gemerkt, dass 13, 14, 15 dann einfach schon durchfahren.
Genau, das ist immer so der Zeitpunkt, wo es oft zu merken ist bei Rookie Running Backs, dass sie langsam eigentlich schon durch sind. Hoffentlich ist das
genau. Fit. Ja, wäre auf alle Fälle gut für die Offense. Jo, kann man dann doch direkt zur anderen Seite vom Ball, zur Bills Offense. Ich habe mir das ganze Spiel letzte Woche nochmal angeschaut gegen die Ravens. Ich glaube, deren erster Carry war mit 3 Minuten Rest im zweiten Quarter. Und das war ein Josh Allen Scramble. Also kein gecallter Run. Erst danach hat der Singletary den ersten Run im nächsten Drive dann erst, also nur 2 Minuten oder so im zweiten Quarter. Das war unfassbar. Sie haben insgesamt, glaube ich, sind sie 16 Mal gelaufen, wobei 4 Stück davon der Kneedown waren. Am Ende erster Halbzeit und dann zum Spielende die letzten 3. Ich glaube, sie hatten insgesamt 20% Runs und davon waren 2 Josh Allen Scrambles. Also die haben komplett aufs Run-Game verzichtet, würde ich mal behaupten. Sie haben nur Anfang ersten Drive im dritten Quarter haben sie angefangen zu laufen. Dann sind sie 3-4 Mal im Stück gelaufen auch. Dann auch relativ erfolgreich, wenn die natürlich wissen, es wird nur geworfen, dann lässt man die heute einmal laufen. War dann auch relativ erfolgreich, aber das ist absolut ein Non-Factor für die Bills. Denen geht's wirklich nur drum, sie werfen den ganzen Tag. Und für die ist auf alle Fälle das Key-Matchup Stephon Diggs. Ich glaube, sie hatten gefühlt, habe ich keinen Playoff-Tape gesehen, wo Stephon Diggs 1-on-1 war und sie haben nicht dahin geworfen. Das ist, also der steht im Slot, sie sehen Man-Coverage, sie werfen dahin. Und ich glaube, wir haben auch das Video mit Chris Sims, der Josh Allen interviewt hat und der hat ihn auch gefragt, was ist so sein Thought-Process, was ist, wenn er Man-Coverage gegen Diggs sieht. Und dann hat er einfach nur gemeint, naja, maximal schaut er den Safety nur an, damit der halt nicht Display machen kann und dann wirft er zu ihm, egal was, gewinnt einfach am Ball, der macht schon Display, der ist so gut. Und genauso sieht es im Spieler aus. Also wenn der da one-on-one ist, wird da hingeworfen.
Der hat auch gegen die,
bei dem Matchup.
Gegen die Top Cornerbacks der Ravens hat er auch wieder ein 100-Yard-Game mit einem Touchdown, das ist die von Diggs. Ja. Also sehr schwer, ihn aufzuhalten.
Ja. Haben wir auch in der vielleicht Preview- nur Funstat der Woche. Ja.
Ja.
Der hatte jetzt 15 Spiele mit 6 Receptions, hat jetzt Tied Record, also wenn er nächste Woche Nummer 6 Receptions macht, hat ein NFL-Record, hält bisher, glaube ich, Marvin Harrison oder so von den Colts, also Elite Company, und das in seinem ersten Jahr gemeinsam mit Allen, die haben auf alle Fälle eine gut schnell in die Chemistry aufgebaut.
Ja, dicken Respekt, das im ersten Jahr direkt zu schaffen, ohne Trainingscamp und alles.
Ja.
Ziemlich crazy.
Geht also auch.
Wir haben auch in der Preview vom Ravens-Bildspiel schon drüber geredet, dass Allen immer dahin wirft, wenn der Man ist oder das immer sein erster Read ist. Und ich habe ja da sogar gesagt, ich glaube nicht, dass das so einfach klappt, weil Humphreys und Peters einfach sehr gute Corner sind, aber selbst in dem Spiel hat es einfach all day funktioniert, weil die Chemistry super ist und Diggs verdammt gut ist.
Und sie schauen da, dass sie dahin bekommen, dass sie One-on-Ones bekommen, also sie nutzen Motions und kreieren eben im Slot, dass er halt genau weiß, jetzt ist die Situation da. Ist auf alle Fälle geil gemacht.
Das Gegenteil, was die Seahawks Offense macht und was die Packers
auf alle Fälle
Jahre gemacht hat.
Ja. Ja.
Wenn wir dann zur Chiefs kommen, gibt's zwei Stats, die groß rausragen. Und zum einen ist es, dass von ihren Top 8 Tacklern 6 DBs sind und dass sie 65% Man-Cover spielen, also den höchsten Wert der Liga. Und da sieht man, dass wenn du so viele DBs hast, die Tackles machst, dann heißt es einfach, dass die Gegner viele Completions haben. Oder deine Linebacker kommen eben nicht zum ersten Tackle und alles wird zum Safety gefunnelt. Und das könnte auch ein Schlüssel für die Bills sein, dass sie, auch wenn sie vielleicht wenige Yards schaffen, wenn sie sofort getackelt werden, dass sie trotzdem viele Completions hinbekommen und so. Also was ja praktisch deren Run-Game ist, da sie ja kein Run-Game haben und so dann gut die Uhr kontrollieren können.
Finde ich auch einen sehr interessanten Stat, weil das kann ja auch zudem ein bisschen daran liegen, dass die Chiefs-Offense einfach so overpowered ist, dass die Gegner gar nicht viel Zeit haben zum Laufen oder gar nicht viel Lust haben zu laufen und deswegen die ganze Zeit werfen und deswegen die DBs die ganzen Tackles machen, weil du halt nicht viel Run-Game hast, wo traditionell die Linebacker die Tackler sind. Kann auch sehr gut daran liegen.
Passt auf alle Fälle gut zum Stephon Diggs-Matchup, der 101s will.
Ja.
Auf alle Fälle spannend.
Dann würde ich sagen, Seid ihr durch mit eurer Preview? Dann würden wir zu den Picks.
Also einen witzigen Quote habe ich noch von Andy Reid, der auf die Frage, warum er beim Fourth Down mit Henny geworfen hat, er hat gemeint, jedes Down ist ein Passing Down und deswegen wirft er auch mit seinem Backup QB bei einem Fourth Down.
Ja, geil. Mit wahrscheinlich
kann er auch genug gezeigt. Coach.
Yes.
Ja.
Schön. Roman, willst du anfangen mit deinem Tipp
für ja, die Chiefs? Ja, ich pick die Bills, weil Josh Allen so gut gegen den Blitz ist und weil Mahomes nicht fit sein wird.
Ale, du darfst.
Also bei mir kommt sehr stark drauf an, ob eben Mahomes spielt oder nicht.
Du musst dich jetzt entscheiden.
Aber ich bin ein Allen-Trooper und ich pick auch die Bills, dass sie weiterkommen.
Crazy. Bin ich. Ja, eigentlich wollte die Bills nehmen, einfach weil die, glaube ein kleiner Josh Allen-Fanboy mittlerweile bin. Aber wenn da schon zwei Leute die Bills hier nehmen, so viele Leute können nicht gegen Mahomes wetten. Das kann nicht gut gehen. Ich glaube, Mahomes hat uns oft genug gezeigt, dass er, egal welche Situation er hat, er kann da einfach so rausholen. 24-0 also Spoiler, gegen die Texans.
Also Spoiler, ich nehme die Chiefs auf jeden Fall. Ja. Also kannst du immer noch die Bills nehmen, wenn du willst.
Jetzt hast du mir schwer gemacht.
Ja, das war das Ziel.
Ja, oh Gott.
Also du hast.
Okay, dann nimm mir die Bills.
Okay. Ich auch. Nein, ich nehme. Und ich hatte so lange Zeit zum Nachdenken und aus irgendeinem Grund, vielleicht habe ich zu lange drüber nachgedacht, ich wechsle meinen Packers-Pick zu den Bucks. Roman, du darfst dich freuen. Vielleicht mache ich es jetzt dem Luca, aber ich glaube, so wie sich die Bucks-Offense, das haben wir jetzt einfach nochmal, ich gehe nochmal zurück, ist mir egal. Die Bucks-Offense hat sich so verändert seit dem Tag und ist einfach besser geworden und damals hatten sie schon die Packers im Sack. Deswegen muss ich mit den Bucks gehen. Mir gefällt es richtig gut, was die machen. Und damit sind wir auch schon durch. Roman wird ungeduldig, weil er noch nichts gegessen hat.
Ich habe Hunger.
Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell abrappen. Mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Yo. Das Spiel war sehr geil und die Shards of the Week haben mir auch sehr gut gefallen. Freue mich aufs Wochenende und wir hören uns nächste Woche.
Genau. Mit einem richtig geilen Super Bowl Matchup, egal wer gewinnt.
Yes, so oder so wird es ein geiler Super Bowl. Da kann sich alle schon mal drüber freuen. Sehr schön.
Ja, dann macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Bye, bye.